Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir fahren heute Abend weiter in Johannes 9. Es geht um den Blindgeborenen und seine Heilung. Wir sind gekommen bis Vers 17. Da wurde eine Einschätzung gefordert von dem Blindgeborenen, was er denn denke, wer dieser Mann ist, der ihn geheilt hat, und er denkt, es ist ein Prophet. Jetzt kommt Vers 18. Die Juden nun, und wieder, wir wissen, das heißt die führenden Juden. Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Also für sie war wichtig, dass auch ein Zeugnis da war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten nun und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Und wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird über sich selbst reden. Und jetzt erklärt uns Johannes einen traurigen Hintergrund. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Sie wagten also nicht mehr frei zur Wahrheit zu stehen. Man musste Angst haben. Und nicht wahr, auch da sieht man wieder sehr gut, diese Eltern waren ja auch Juden. Aber sie fürchteten die Juden, das heißt die Führenden, die mit dem Sanhedrin zusammenhängen. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus, das ist der griechische Ausdruck für hebräisch Messias, bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Jetzt wird es eng. Wir haben im Vorwort gelesen, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt sehen wir aber, dass es auch für andere keinen Platz gibt. Keinen Platz mehr. Die müssen raus. Vers 24. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war. Nicht wahr? Wir haben das erste Mal gesehen in Vers 13. Sie führten den einst Blinden zu den Pharisäern. Also eine erste Abklärung. Und jetzt kommt eine zweite Abklärung ab Vers 24. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Also, das klingt ja ausgezeichnet. Es geht nur um die Ehre Gottes. Aber wir wissen, wie der Herr Jesus in Johannes 5 gesagt hat, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nimmt und die Ehre, die bei Gott ist, das ist ihnen nicht wichtig. Ich war, es ist ganz wichtig, man muss nicht nur darauf achten, was Leute sagen. Wir müssen auch auf ihre Füße schauen, wo sie hingehen und wie sie sich verhalten. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Jetzt gibt es gar nicht mehr viele Möglichkeiten, etwas anderes zu sagen. Es ist schon eigentlich alles bestimmt. Und merken wir wieder dieses Wir wissen. Wenn wir denken in Johannes 7, wie Leute vom Sanhedrin gesagt haben, die Volksmenge, das Volk, das das Gesetz nicht kennt, sei verflucht. Oder wenn wir denken, wie ein Nikodemus des Nachts kam und sagt, wir wissen das. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Es ist richtig erfrischend, eine solche lautere Einfalt. Nicht? Das ist, Einfalt kann ja bedeuten im Deutschen Dummheit, ja? Aber Einfalt bedeutet auch einfach gerade, durchsichtig, eindeutig, klar. Und es ist so, er wusste, dass dieser Mensch Jesus heißt. Das haben wir gesehen in Vers 11. Er antwortete, ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Das war sein erstes Zeugnis. Und er wusste nicht mehr. Ein Mensch namens Jesus. Und dann ist ihm klar geworden, er muss ein Prophet sein. Denn ein Blindgeborener wurde ja noch nie geheilt. Und jetzt sagt der Sanhedrin, das ist ein Sünder. Und er sagt nicht, ja, auf dem Fall, das stimmt. Er sagt, ich kann nicht sagen, ob das ist. Ich weiß einfach die Tatsache, ich war blind und jetzt sehe ich. Da sprachen sie wiederum zu ihm, was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Nun, das war ja wichtig, dass sie diese Dinge untersuchten. Wie ist das genau gegangen? Denn es ging ja auch gerade darum herauszufinden, hat diese Heilung irgendwie etwas zu tun mit dämonischen Mächten, mit Magie, mit Zauberei? Und das war ja gut, aber das haben sie ja schon oben gefragt, in Vers 15. Nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte mir Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. So einfach. War keine Zauberei, keine Magie, nichts, keine Dämonie. Also hier, sie fragen, was hattet ihr getan? Wie tat er deine Augen auf? Als ob, wenn man mehrmals fragt, wie, dass mit der Zeit plötzlich etwas anderes rauskommt. Ja? Er hat gesagt, wie es war. Nun, wir lesen in Vers 27, er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Er steht vor den Sanhedrin-Richtern. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Und zweimal haben wir das Wort wollen. Und wir wissen, im Johannesevangelium spielt das eine große Rolle. Denn als Kampfschrift gegen die Gnostiker war es eben geschrieben, um zu zeigen, der Mensch hat einen Willen, mit dem er sich entscheiden kann. Auch als Ungläubiger. Und darum, warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Und sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Nun haben wir wieder das Thema Moses. Haben wir gesehen, wie oft immer wieder das Thema Mose gekommen ist. Ja? Und wie der Herr Jesus deutlich gemacht hat, dass es zwischen Moses und seinen Schriften und ihm, dem Herrn Jesus, eine vollkommene Harmonie und Übereinstimmung gab. Er hat von mir geschrieben. Wenn ihr seinen Schriften glaubt, werdet ihr meinen Worten glauben, sagte er in Johannes 5, zu den Führern. Und sie machen hier einen Gegensatz. Wir sind Moses Jünger. Und du, der du nichts verstehst, du bist sein Jünger. Und jetzt kommt wieder dieses berühmte Wort. Wir wissen. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen aufgetan. Auch da wieder, das ist unglaublich, diese Klarheit der Gedanken und diese Freiheit, das auch zu äußern, obwohl er ja wirklich eingeschüchtert wurde. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Nun, ich habe jetzt mehrmals so kritisch gesagt, dieses wir wissen, ist das eigentlich an sich eine schlechte Sache, zu sagen, wir wissen. Es kommt darauf an, worum es geht, wenn wir sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen worden sind. Und wie viele Stellen haben wir im ersten Johannesbrief davon, was wir wissen? Glaube ist wirklich eine Gewissheit. Aber hier geht es immer wieder um ein Wissen, das sie durch ihre Gelehrsamkeit sich erworben haben, die aber in Konflikt kam mit dem Herrn Jesus. Es gibt wir wissen und wir wissen. Und wenn unser Wissen wirklich abgestützt ist auf die Schrift, wohl uns. Aber dann ist es nicht ein stolzes. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, das geht gar nicht. Ja? Aber es ist diese Bescheidenheit, die sich unter das Wort stellt. Und das, was Gott uns mitteilt in seinem Wort, das dürfen wir wissen. Und dazu sollen wir stehen. Aber es gibt eben ein Wissen, das ist nichts anderes als Stolz und Aufblähung. Und davon lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, sagt der Apostel Paulus, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Aha, es gibt auch das, man meint, etwas erkannt zu haben. Und das meine ich, ist eben nicht die Erkenntnis, die der Herr gibt. Die Erkenntnis, die der Herr gibt, die macht schlicht demütig. Und die Erkenntnisse der Mensch sich selber an sich reißt, das ist dann eben, was wir hier haben, die Erkenntnis bläht auf. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt, beziehungsweise auch anerkannt. Also wahre Erkenntnis hängt ganz zusammen, eng zusammen mit der Liebe zu Gott und mit der Liebe zum Messias. Und da haben wir Erkenntnis, die hing nicht zusammen mit Liebe zum Messias, Ablehnung. Und darum ist es dieses Stolze, dass auch andere, die eben weniger wissen, verachtet, die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, sei verflucht. Ja, und so sagen sie hier, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Vers 30, nochmals, der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und dieses ihr ist im Griechischen betont, nicht ihr wisst, sondern ihr nicht wisst, ihr vom Sanhedrin, die doch so viel wissen, die wissen nicht, woher dieser Mensch ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Das sagt immer noch der Blindgeborene. Jetzt spricht er plötzlich wie Sie, aber nicht so vom hohen Ross herab. Aber er sagt, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Gott ist, oder ob ich aus mir selbst, Wunderzeichen. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Jetzt widerspricht er ganz klar diesen Lehren Israels. Das ist jetzt seine Einschätzung Nummer zwei. Einschätzung Nummer eins war, er ist ein Prophet, Vers 17. Und jetzt sagt er, wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Ein Prophet, er kommt von Gott her. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren. Lasst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Ja, das verweist uns wieder zurück auf Vers 3, wo die Jünger gefragt haben, beziehungsweise Vers 2, Rabbi, wer hat gesündigt? Diese oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und wir haben schon gesehen, dass eben im babylonischen Talmud, Nedarim 20a, dass dort Jochanan ben Dahabai der Meinung war, dass wenn jemand als Baby im Mutterleib einen stärkeren Drang zum Bösen hat als zum Guten, dass er dann geboren werden kann. Aber dort im Talmud wird ihm widersprochen. Und jetzt beschließen die im Blick auf diesen Blindgeborenen, du bist ganz in Sünden geboren worden. Also deine Krankheit hat mit Sünde zu tun. Und jetzt wird er hinausgeworfen. Und damit ist er ausgeschlossen aus der Gemeinschaft Israels. Exkommuniziert aus der Synagoge draußen. Und das ist, was man im Judentum nennt, dass da jemand gebunden wird. Und erst, wenn er Buße tut und umkehrt, wird wieder gelöst werden. Bis das durch Beschluss festgelegt wird, die Sünde ist auf dieser Person. Und erst, wenn diese Person Buße tut und reuig wieder umkehrt, kann man lösen und quasi die zusprechen, freisprechen, und das ist dann eben lösen, bedeutet wieder in die Gemeinschaft aufnehmen. So versteht man übrigens auch, wenn der Herr Jesus eben in Matthäus 18 die Gemeinde einführt, die örtliche Gemeinde, indem er sagt, dass wie vorgegangen werden muss, wenn bei Sünde in der Gemeinde und wenn ein Bruder gegen den anderen sündigt, zuerst soll das privat zwischen ihm und dem Geschädigten geordnet werden. Wenn das nichts nützt, dann ein oder zwei Zeugen dazunehmen. Wenn das wieder nichts nützt, dann muss man es der Gemeinde sagen. Und wenn er dann auf die Gemeinde auch nicht hört, dann wird deutlich, dass da ein böser Zustand ist. Und dann sagt der Herr Jesus, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und die waren außerhalb der Gemeinschaft der Synagoge. Und dann sagt der Herr Jesus in Matthäus 18,18, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und das ist nicht einfach eine Privatzusammenkunft, die so etwas kann. Der Herr Jesus erklärt dann, wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, in eine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, so wörtlich, da bin ich in ihrer Mitte. Und da geht es eben um die Ortsgemeinde. Den Ausdruck Ekklesia verwendet der Herr da im Text in Vers 17. So sage er es der Gemeinde. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hört, das ist die Ekklesia. Und so wird klar, der Jesus macht deutlich, die Gemeinde am Ort, zwei oder drei braucht es, die versammelt sind zum Herrn hin, sodass sie eine örtliche Versammlung, Gemeinde bilden können. Und die haben dieses richterliche Recht, wie die Synagoge das praktiziert hat, so gibt Gott ihnen dieses Recht, zu binden und zu lösen. Und wenn die örtliche Versammlung eben in Übereinstimmung mit dem Herrn bindet, dann wird das auch im Himmel anerkannt. Und wenn sie lösen, und zwar in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken, es geht ja nicht um eigenwillige Beschlüsse, dann ist das auch im Himmel gelöst. Und interessant ist übrigens, dass es heißt, was irgend ihr auf der Erde bindet, Matthäus 18,18, wird im Himmel gebunden sein. Er sagt nicht, was irgend ihr, sagen wir, in Bet-She'an, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Ort, ja, in Bet-She'an bindet, wird in Bet-She'an gebunden sein. Nein, er sagt, was irgend ihr bindet, als örtliche Gemeinde, auf Erden, wird im Himmel anerkannt sein. Auf Erden. Das heißt, dass ein gottgemäßer Gemeindebeschluss hat dann auch Bedeutung für die anderen Gemeinden. Also wenn eine Gemeinde jemanden ausschließen muss, und das aus biblischen Gründen, dann ist das im Himmel anerkannt, aber dann müssten auch die anderen Gemeinden das anerkennen, weil es ist gebunden auf der Erde. Das heißt also, dass jemand, der zu Recht ausgeschlossen ist, der kann dann nicht von der Gemeinde A in die B gehen und die sagen, ja natürlich, okay, komm, wir sind froh, wenn wir Zuwachs haben. Und das geht gar nicht. Dann wird die Gemeinde wirklich damit geschmäht. Und wenn natürlich der Gedanke da wäre, da ist etwas unbiblisch und krumm gegangen, dann wäre natürlich die Aufgabe, dass man auf die zugeht und auch sagt, das ist nicht richtig. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs wegen des Ausschlusses aus der Synagoge. Aber was auch noch wichtig ist, das war für die Jünger damals eine totale Überraschung in Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen oder zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Um eine Synagoge zu sein, muss man nach rabbinischer Auffassung 10 Männer sein. Das ist die Mindestzahl. Und das haben wir abgeleitet von Sodom und Gomorra. Abraham ging mit seinem Gebet an Gott runter bis auf 10. Wenn 10 Gerechte in der Stadt sind, dann verschone doch die Stadt Sodom. Und Gott sagt ja. Und es waren eben nicht 10. Und so wurde Sodom zerstört. Aber damit wird deutlich, dass 10 gerechte Männer in einer Stadt, die sind ein Zeugnis, das Gott anerkennt. Aber der Herr Jesus sagt, 2 oder 3. Das war gewaltig. Und eben, die Gemeinde hat das Recht von Binden und Lösen von dem Herrn übertragen bekommen. Aber jetzt sehen wir da, wie die Synagoge eben ausschließt, aber völlig zu Unrecht. Es ist ein unrechter Ausschluss hier. Sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Ist das nicht eindrücklich? Im ganzen Verlauf der Ereignisse und Befragungen vorher lesen wir nichts mehr von dem Herrn Jesus. Und dann, als dieser Rauschmiss kam, die Eltern sind immer noch drin. Ja, die haben halt nicht alles gesagt. Da hört der Herr Jesus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, der gute Hirte findet das Schaf. Denn er ist ja noch nicht ein Kind Gottes. Er denkt, er kommt von Gott. Er ist ein Prophet. Das ist zu wenig. So wie man nicht ein Kind Gottes. Als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? So ist es nach dem Mehrheitstext. Sohn Gottes, nicht Sohn des Menschen, Sohn Gottes. Die Mehrheit der Handschriften stützt das. Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Ist das nicht wunderbar, auch zu sehen, die Parallele zur Samaritanerin? Der Herr Jesus hat sich schließlich als Messias zu erkennen gegeben. Sie dachte zuerst, das ist ein Jude, dann ein freundlicher Jude, aber bestimmt nicht größer als Jakob. Er ist ein Prophet. Und schließlich haben wir gesehen, wie es um die Frage geht, ist er der Messias? Und da haben wir gelesen in Johannes 4, Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Johannes fügt hinzu, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen, sagt die Frau. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Der mit dir redet. Das Wort Gottes, der Memrad Adonai aus Johannes 1,1. Das ist der Messias. Und hier ganz entsprechend stellt er sich vor, und der mit dir redet, der ist es. Und der Sohn Gottes, das ist ein Titel des Messias im Alten Testament. Und der Herr Jesus sagt, du hast ihn ja gesehen. Er war das ganze Leben hindurch blind und jetzt sieht er das Wort Gottes, den Messias, und er glaubt und fällt vor ihm nieder. Das ist der Ausdruck der totalen Kapitulation. Ich war immer wieder, wenn wir gesprochen haben von den Herrn aufnehmen, an ihn glauben und dann wird man auch befreit. Wenn der Sohn euch frei macht, ist man wirklich frei. Aber eben dieses Aufnehmen und Glauben, das ist eben nicht etwas Oberflächliches, sondern das bedeutet einen wirklichen Zerbruch im Herzen und Bekenntnis der Sünde, Reue über die Sünde und dann auch eben das dankende Aufnehmen des Herrn Jesus im Glauben, der alles gut gemacht hat. Und so haben wir auch hier ein wunderbares Beispiel von einer Bekehrung. Wieder ein Beispiel von einer Illustration von, aus dem Vorwort 1, Vers 12. Das heißt zuerst, er kam der Seinige, die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und dann, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Nun, wir haben gesehen, wie der Weg war von diesem Blindgeborenen, da von der schönen Pforte runter die Straße zum Ritualbad Siloa, gerade oberhalb dem großen Siloa-Teich. Und da hat er sich gewaschen und wurde sehend. Und schließlich auch geistlich sehend. Er erkannte den Sohn Gottes. Ich zeige hier die Stelle von dem Ritualbad Siloa. Das ist gerade bei dem Ende von dem Hiskia-Tunnel, der ja über 533 Meter geschlängelt durch den Felsen geschlagen, Wasser von der Gichon-Quelle dahin führt. Und daneben sieht man etwas von diesen Treppen, die man ausgegraben hat, die eben den Weg bilden von Siloa hinauf bis zum Südeingang des Tempels. Über diese Treppenreihe ist der Blindgeborene heruntergekommen. Man hat vor einigen Jahren erst diesen Siloa-Teich, das ist der untere Ausfluss, ausgegraben. Das sind so Treppen, die hinabführen in den Teich, die man ausgegraben hat aus der Zeit des Neuen Testaments, der Evangelien. Aber eben, man muss unterscheiden, das ist der Siloa-Teich, der in dem Alten Testament auch genannt wird, der untere Teich, zum Beispiel in Jesaja 7. In Kontrast zu dem oberen Teich bei der Gihon-Quelle. Den hat man jetzt auch vor ein paar Jahren erst ausgegraben. Aber aus der Bibel wusste man immer, da oben muss ein Teich sein. Wenn es der untere Teich, der obere Teich. Und dann wird aber in Jesaja noch gesprochen von einem dritten Teich, den Hiskia gemacht hatte. Und zwar in Jesaja 22, ich gebe nur schnell die Stelle an, für die, die gerne vollständig sind. Auf kleinstem Raum gibt es da drei Teiche. Jesaja 22, da sagt Gott zu Israel in der Zeit von Hiskia, 22,9, und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass sie zahlreich sind. Und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches. Das ist dieser Ausfluss, der untere Teich. Und ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Und ihr macht einen Behälter zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Ja, und dieser Behälter zwischen den Mauern, das ist eben das, was ich vorhin gezeigt habe. Ich gehe noch zurück. Das ist eben dieser Behälter, gerade beim Ausgang des Hiskia-Tunnels. Und da war dann eben zur Zeit der Evangelien das Ritualbadhaus Siloa, wo man öffentlich sich reinigen konnte, bevor man zum Tempel geht. Und da muss man sich das vorstellen, ist der Blindgeborene hingegangen, hat die Augen ausgewaschen und ist sehend geworden. Und hier zeige ich noch die Gihon-Quelle, die also beim oberen Teich zu finden ist, und zwar da unterhalb dieser Treppe. Mit dem Pfeil weise ich darauf hin, unter der Treppe, unter der untersten Treppe kommt die Quelle hervor und geht dann durch den Hiskia-Tunnel einen halben Kilometer bis zu dem Ritualbad Siloa. Gihon, oder man sagt Gihon auf Hebräisch, heißt der Hervorbrechende. Und bis noch vor ein paar Jahren war das so, dass es alle paar Stunden, die Quelle fließt dauernd, aber alle paar Stunden gab es einen ganz besonders starken Ausbruch des Wassers. Und das hat jetzt aufgehört. Aber noch in jüngerer Vergangenheit kannte man das Phänomen. Und das hat eben den Namen gegeben, Gihon, die hervorbrechende Quelle. Die Gihon-Quelle wird an verschiedenen Stellen im Alten Testament erwähnt. Ich habe hier aufgeführt, 1. Könige 1,33, 38, 45, dort wurde König Salomo übrigens zum König gesalbt. Dann 2. Chroniker 32, 30, 33, 14. Das war im Alten Testament die wichtigste Wasserversorgung des alten Jerusalem. Eine ganzjährige Quelle, die 40.000 bis 100.000 Liter liefern konnte. Und jetzt zeige ich noch kurz eben den Kanal, den Hiskia-Tunnel, den König Hiskia gebaut hatte, um das Wasser von der Quelle in die Stadt hineinzuführen. Denn die Quelle war im Prinzip außerhalb der Davidstadt. Und da war es wichtig, die direkt in die Stadt zu führen. Der Kanal von der Gihon-Quelle führt das Wasser also direkt in die Stadt hinein und dieser Kanal wurde erst 1839 wieder entdeckt, und zwar von Edward Robinson. Ein ganz interessanter Mann, englischer Gelehrter, der viele biblische Orte neu entdeckt hatte. Dieser Tunnel ist S-förmig, also windet sich so durch das Gebirge hindurch, 533 Meter lang, durch den karstigen Felsen geschlagen von den Männern Hiskias. Darum wird auch in 2. Könige so betont, dass das eine Lebensleistung war von Hiskia. Die Höhe variiert zwischen 1,5 Meter bis 5 Meter. Also die ein bisschen Platzangst haben, da bei den 5 Metern ist dann nicht mehr so schwierig, aber manchmal eben ziemlich niedrig. Die Breite variiert zwischen 55 cm und 65. Das ist dann schon eng. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht stecken bleibt, wenn das nicht reicht. Von beiden Seiten wurde damals gegraben. Und die Höhe des Felsens über dem Kopf war ca. 45 Meter. Ein Gefälle von 2 Metern. Das ist absolute Sensation. Ich meine, jeder, der etwas versteht von Ingenieurwesen, das ist unglaublich. König Hiskia vor 2700 Jahren mit der Hilfe Gottes. Und man kann es nachschauen, es ist so. Also sensationell. Und die haben das geschafft. Und so wurde das Wasser von der Quelle eben nach Siloa gebracht. Und Siloa heißt ja Gesamt. Und es ist ja so, dass im Johannesevangelium, da habe ich schon gesagt, 42 Mal spricht der Herr Jesus von dem, der ihn gesandt hat. Ja, und jetzt war diese Heilung geschehen durch das Wasser von Siloa. Und wir haben gesehen, in Jeremia 17, da wird Gott genannt die Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers. Und nun verstehen wir, die Gihon-Quelle ist ein Bild von Gott, dem Vater. Und das Wasser, das aus der Quelle ausgeht durch den Tunnel bis zum Siloa-Teich, das ist ein Bild des Sohnes Gottes, der von Gott ausgegangen ist. Ja? Aber das Wasser ist dasselbe Wasser wie das Quellwasser dort. Ja? Und trotzdem kann man unterscheiden, die Quelle und das Wasser, das zum Teich geht. Und so ist der Herr Jesus eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Aber er ist von Gott ausgegangen, er wurde gesandt in diese Welt, der Weg durch den Tunnel, und das Wasser war dann zur Verfügung in der Stadt, das Wasser von Siloa. Und dort musste der Blindgeborene diese Salbe aus Speichel von dem Herrn Jesus, was eben betont, er ist ein wirklicher Mensch geworden. Ein Scheinmensch hat keinen Speichel. Und Erde, er ist wirklich als wahr Mensch auf diese Erde gekommen und das hat ihm, verbunden mit dem Wasser, wieder die Sicht gegeben. Und der Jesus hat ja gesagt in 9 Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und er hat diesem Blindgeborenen die Augen geöffnet und er durfte ihn erkennen als den Sohn Gottes. Alle diese Details haben alle eine geistliche, tiefe Bedeutung. Ja, jetzt können wir eine Pause machen.